Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
Herzlich willkommen aus dem Invalidinnenlager eures Vertrauens. Herzlich willkommen von meiner, sagen wir mal, halben Seite und Schatzis Viertel- bis Achtelseite.
Gar keiner Seite.
Oder auch gar keiner Seite.
Keine Seite.
Ich habe heute leider keine Seite für dich. Ja, Leute, also wir reden nicht um den heißen Milchreis drumherum. Es ist mal wieder eine von uns beiden krank. Spoiler, ich bin's ausnahmsweise mal nicht. Dafür hat Schatzi diese Woche mal so richtig gut performt und die Krankheitsquote ihres Lebenslaufes endlich mal wieder ein bisschen in die Höhe getrieben. Was, finde ich, auch mal wieder Zeit war. Denn diese Frau ist, glaube ich, die einzige aus diesem Universum, die eine Pandemie überlebt hat, ohne jemals an dieser Krankheit erkrankt gewesen zu sein. Mhm. Dafür hat sie sich, willst du es den Leuten eigentlich selber sagen oder soll ich jetzt einfach für dich weitersprechen, Schatzi? Ich hätte kein Problem damit, wie du weißt, wenn ich das hier kräftemäßig abnehmen soll, hier I go. Aber nee, also du kannst gerne auch selber deine Symptome hier allen Beteiligten einmal schildern.
Ich weiß gar nicht, ob ich die Symptome hier weiter ausbreiten möchte, außer dass ich mir irgendein mieses Magen-Darm-Virus eingefangen habe und ihr könnt euch jetzt alle selber ausmalen, was das so bedeutet.
Magen-Darm am Arsch. Wirklich wahr. Um es mit den traditionellsten Worten aus unserem Familienkreis zu sagen.
Die beste Krankheit taugt nichts.
Die beste Krankheit taugt nichts. Wenn es einen Spruch gibt, den ich mir bis an mein Lebensende merken werde, dann ist es das. Aber diese Krankheit taugt wirklich am allerwenigsten von allen was, würde ich sagen. Wir haben auch vorhin ein Ranking aufgestellt, mit was man am lieber flach liegen würde. Ob man lieber eine Woche mit Magen-Darm im Bett liegen würde oder eine Woche mit einer fiesen Erkältung. Auch wenn alles mega fies ist und man sich einfach gar nichts davon wünscht. Aber ich würde auch alles andere Magen-Darm vorziehen, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ich meine, ich bin langsam wieder auf dem Weg der Besserung, aber ich fühle mich immer noch so, als hätten mich 5 LKWs überfahren und Essen ist immer noch, ja, nicht so mein Favorit.
Dementsprechend soll es in dieser Folge auch erstmal gar nicht so viel um Essen gehen. Wir wünschen dir natürlich auch im Namen unserer Eltern, meiner Eltern, für dich, Schatzi, die allerbeste Besserung. Ich schicke dir die allergrößten Genesungswünsche aus Berlin zu dir nach Köln. Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich die Hälfte davon bei mir behalte, denn ich kann auch immer gut noch meine eigenen Genesungswünsche für mich selber gebrauchen.
Ja, du hast immer was zu jammern, ich weiß.
Du weißt, mein Immunsystem kann sich das nicht leisten, alle Genesung von sich zu geben. Ein bisschen brauche ich auch noch, aber ich gebe dir natürlich so viel ab, wie ich abgeben kann. Und ich hoffe, ihr da draußen tut das auch. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch. Schatzi ist heute noch stiller als sonst und ich werde wohl noch mehr labern als sonst. Stellt euch darauf schon mal ein.
Bitte? Ich finde, die letzten Wochen waren wir ziemlich ausgeglichen.
Absolut. Schatzi, du hast perfekt performt.
Nachdem wir hier ein kleines Laura-Rede zu schnell und zu viel Gate hatten, intern.
Ja, was heute, glaube ich, gerade eben schon wieder passiert ist. Ja, ich habe ja intern jede Woche eine neue Lebenskrise und die betraf tatsächlich in letzter Zeit meine Sprechweise, die mich und wahrscheinlich auch euch wahnsinnig gemacht hat. Es tut mir leid, ich weiß, während andere Menschen extra bei Sprachnachrichten oder Podcasts auf die doppelte Geschwindigkeit stellen, damit sie das Zeug schneller abgewickelt bekommen, muss man bei mir aber sowas von knallhart auf die Verlangsamerungstaste drücken. War das jetzt richtig gesagt? Die Verlangsamerungs...
Verlangsamungs...
Verlangsamerung?
Verlangsamung.
Verlangsamung?
Nein. Verlangsamung. Wer von uns hat einen Bachelor in Linguistik?
Ich sehe hier niemanden.
Ja, ist klar.
Also, ich nenne sie liebevoll die Verlangsamerungstaste, die auch, wenn man sie dann in Normaltempo ausspricht, die Verlangsamungstaste sein könnte. Ja, das braucht ihr bei mir und ich werde aber jetzt mal interaktiv selbst bei mir da drauf drücken und versuchen, mich wieder ein bisschen runterzuholen.
Das hatte ich aber wirklich noch nie. Also ich kenne das so, wenn man YouTube-Videos guckt, da gibt es wirklich Menschen, die muss ich auf 1,25 stellen, damit es eine normale Geschwindigkeit hat. Es gibt irgendwie ein so Video, aber das ist eher Podcast-Format, also die reden dann halt eine Stunde was. Und die reden so langsam, dass ich die auf 1,25 stellen kann und dann danach einfach einen normalen Video weitergucken kann und mir das nicht langsam vorkommt.
Sowas macht mich ja wahnsinnig, ne?
Wenn Leute langsam reden.
Ja, das macht mich wirklich wahnsinnig, weil ich dann denke, Junge, Frau, Mädel, Boy, Girl, ich habe einfach auch wirklich keine Geduld mehr. Ich kann nicht immer 3 Stunden warten, bis du das nächste Wort sagst. Das macht mich wirklich todeswahnsinnig.
Todeswahnsinnig ist eine schöne Wortschöpfung. Also bei denen ist es wirklich so, da sonst, wenn man Leute schneller stellt, weil man denkt, oh, ich habe jetzt keine Zeit und ich habe jetzt keinen Bock, dir so lange zuzuhören, mach das mal schneller, dann hat man ja das Phänomen, dass man dann irgendwas anderes anguckt und das sich anfühlt, als wären sie die Faultiere aus Zoomania. Bist du da eigentlich wahnsinnig geworden bei der Szene oder bist du wahnsinnig geworden bei der Szene?
Lass mich kurz überlegen. Ich bin wahnsinnig geworden bei der Szene.
Aber die ist so gut. Also falls ihr es nicht kennt, es gibt einen ganz tollen, das ist glaube ich DreamWorks Animationsfilm Zoomania mit anthropomorphen Tieren. Das heißt, das sind Tiere, die wie Menschen sich verhalten und auch leben. Und es geht um ein Hasenkind und dann eine Hasenfrau, Judy, und die möchte Polizistin werden. Sie wird Polizistin, sie möchte eine richtige Polizistin werden, sagt sie selber. Und die Polizisten sind sonst Tiger, Eisbären etc. Also große, starke Tiere, die andere kämpfen, also irgendwelche Fleischfresser quasi. Und sie als Hase möchte da mitmachen. Und es gibt dann, sie kommt dann in die große Stadt Zoomania, wo alle Tiere zusammenleben in unterschiedlichen Begebenheiten, immer angepasst an, was die Tiere brauchen. Und irgendwann kommen sie zu der DMV, heißt es auf Englisch, also die Vergabestelle für das, für Kfz-Sachen, weil sie was rausfinden muss, weil sie ein Kennzeichen überprüfen will als Polizistin, als sie ermittelt. Und das ist in Amerika auch so ein Running Gag, dass man im DMV, dass man da ewig wartet. Also, dass da alles 100 Jahre dauert und dass man da 100 Jahre auf seinen Termin wartet und dass das alles ultra langsam geht und so. Die sind passenderweise in dem Film komplett besetzt mit Faultieren und die reden noch langsamer, als ich es gerade tue. Also dann wirklich so 3, 4, 5 Sekunden Pause zwischen den Wörtern. Und diese Szene geht auch 3 Minuten oder so. Und dann wirklich, dass der eine Sachbearbeiter dann der anderen Sachbearbeiterin einen Witz erzählt und es dann so 15 Sekunden geht, bis die andere anfängt zu lachen. Und dann zwischen den einzelnen Lachern ist dann auch nochmal, also es ist, ich glaube, und Judy, die Häsin, steht davor und rastet wirklich aus. Und Laura ist dann wie Judy und rastet dann auch aus, wenn das alles zu langsam geht.
Ich bin definitiv wie Judy. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Szene schon auch wirklich genial ist, weil sie einfach auf eine perfekt minimal auch nur parodierte Art und Weise die Arbeitsvorgänge hinter behördlichen Ämtern äußerst plastisch darstellt.
Ja, genau. Und das Gefühl hat man ja, wenn man dann von Video schneller geguckt hat und dann schaltet man auf einen anderen zurück und dann braucht das Hirn, was meint sich, meistens so 30 Sekunden, um sich da wieder auf die andere Geschwindigkeit einzustellen. Aber es gibt wirklich diesen einen Kanal und noch einen anderen, die kann ich auf 1,25 stellen und dann hat es normale Geschwindigkeit von dem, wie sie sprechen. Also sie sprechen einfach, es ist ein Ehepaar und die sprechen einfach so langsam, dass die normale Geschwindigkeit sind 1,25 und ich würde im Real Life, glaube ich, ausrasten, wenn die immer so langsam sprechen.
Ja, da muss man auch wirklich sagen, also unser Vorteil ist, wenn man schnell spricht, wir haben ja quasi innerhalb derselben Zeit doppelt so viel Content. Also das vielleicht auch nochmal so als positives Merkmal obendrauf.
Weiß ich nicht. Also du hast doch eine Ausbildung gemacht zum Sprecher und hat man dir nicht auch beigebracht, dass man pausieren soll und so, dass man die Pause embracen soll. Man soll nicht immer sagen, sondern einfach mal nichts sagen und so Dinge. Das habe ich auf jeden Fall im Studium gelernt.
Ausbildung, Sprecherziehung, hä? Ich verstehe kein Wort. Also, ja, natürlich.
Ist ja nicht, dass es dein Beruf ist oder so.
Es ist nicht so, dass ich das täglich beruflich machen würde und hier auch nie mit Ams spreche und immer perfekt Pausen mache.
Natürlich gibt es da keine Ams. Die hört ihr einfach auch nicht. Die existieren auch nicht. Wenn ihr sie nicht hört, dann gab es sie auch nie.
Nein, genau. Wir benutzen noch kein Schnittprogramm. Aber Leute, hier kriegt ihr einfach den ungefilterten Content und könnt ihn genießen. Denn, Schatzi, was ich eigentlich erzählen wollte, ist Folgendes. Stichwort. Du bist nur mit einer halben Seite da. Nein, du bist nur mit einer Zehntelprozent Seite da.
Keine.
Ich bin aber auch nur mit einer halben Seite da. Und ich verstehe gerade auch nicht, wieso ich am Anfang schon wieder so viel labern konnte. Denn eigentlich müsste ich gerade auch äußerst aus der Puste und fertig sein. Und das bin ich auch eigentlich. Ich habe die Kopfschmerzen des Todes. Mein Brustkorb tut weh, als wäre ich auch von wenigstens dem Laster, der verspätet war, hinter deinen, überfahren worden, Schatzi. Und dafür gibt es eine Erklärung. Und die kommt jetzt. Leute, ich war mal wieder im Namen der Wissenschaft unterwegs, aktiv und habe mich mal wieder für die Wissenschaft geopfert.
Du hast dich mal wieder vor ein Mikrofon gesetzt, oder?
Fast. Und ich sag mal, die Erkenntnis zuerst. Wir holen hier mal wieder die Kuh von hinten vom Eis, oder sagt man doch so ähnlich. Das Pferd von hinten vom Eis.
Es wird nicht besser.
Erkenntnis des heutigen Tages. Meine Lunge ist zu klein, meine Nase ist undicht und ich atme zu gesund. Drei Dinge, an denen ich heute gescheitert bin.
Aber hey, gesund atmen ist doch eigentlich gut, oder?
Ja, Schatzi, und jetzt kommt die ganze Scheiße obendrauf. Und zwar, Leute, also, wir machen jetzt mal kurz einen riesengroßen Backflash zurück in das Jahr 2020. Winter 2020, da erinnern wir uns doch alle äußerst gern daran.
Also Winter 2021. Der erste Corona-Winter.
Ja, wenn man davon ausgeht, dass Corona im Frühling begann, dann über einen Sommer ging und dann der erste Corona-Winter von 20 auf 21.
Ja, ich hatte übrigens neulich eine Freundin, die darauf plädiert hat, dass wir uns, dass wir nur noch darüber reden, wie viele Winter wir schon überlebt haben. Wir gehen wieder zurück in der Zeit, scheiß auf Geburtstage, wie viele Winter hast du schon überlebt?
Ich zähle mein ganzes Leben nur so, absolut. Und ich bin, also, ich hoffe, ich werde irgendwann keine Winter mehr zählen müssen, weil ich keine Winter mehr erleben werde. Ja, das ist ein anderes Thema. Falls ihr Ideen habt, schickt sie mir gerne. Ich nehme gerne alle, also falls ihr ein Ferienhaus irgendwo in Südfrankreich habt, ich passe da gerne drauf auf. So zwischen Oktober und Mai, kein Problem. Just the Emmy. Aber dazu kommen wir ein andermal. Zurück zum Thema Wissenschaft. Ja, ich atme zu gesund und das ist vielleicht auch eigentlich ganz gut, aber heute war es mir zum Nachteil. Und zwar sind wir jetzt einmal kurz zurück im Winter 2020, der Winter, als wir alle von nichts anderem sprachen als Aerosolen, Maske tragen und Abstand halten. Und genau in diesem Winter habe ich eine Studie mitgemacht, die sich genau mit diesem Thema befasst hat. Darüber hatten wir auch damals im Podcast berichtet.
Die Studie, wo es eigentlich um Aerosolverteilung bei Blasinstrumenten ging, aber nicht genug Blasinstrumentalisten aufzutreiben war und dann auch Sprecher?
Nein, falsch, hat sie, ganz falsch. Ja, es richtig ist, dass es in dieser Studie ausschließlich um BlasinstrumentalistInnen ging, aber wie bei jeder guten Studie braucht man ja auch noch eine Kontrollgruppe, mit der man die Dinge, die man messen will, vergleichen kann. Und ich war als Sprecherin die Kontrollgruppe, also beziehungsweise ich war in der Kontrollgruppe der Sprecherin. So sieht's aus. So, und zwar, falls ihr jetzt denkt, hä, wie bitte, was, wovon redet sie? Ich habe sie schon auf halbe Umdrehungszahl gestellt. Ich habe ihr schon die Geschwindigkeit runtergeschraubt und ich verstehe immer noch kein Wort. Kein Problem, Leute. Ich hole euch jetzt mit in unser aerosolfarbenes Gummibötchen, wie immer es aussehen mag. Und zwar wurde diese Studie damals von einem sehr guten ehemaligen Schulfreund von mir durchgeführt. Karl Firle heißt der Herr. Ich darf seinen Namen auch offiziell sagen. Er hat gesagt, es ist nichts top secret. Ich darf alles erzählen, was ich möchte. Und das tue ich hiermit auch, Leute, denn es gibt viel zu erzählen. Und der hatte damals, in diesem Winter 2020, eine Studie gemacht zum Thema, wie ist das, wie verhält sich das mit BlasinstrumentalistInnen, gerade auch wenn die im Orchester proben. Da war ja noch das große Thema, oh mein Gott, es ist mitten in der Pandemie, wie können wir jemals wieder Kunst erschaffen, ohne dass wir einzeln in unserem stillen Kämmerlein sitzen und vor uns hinträllern. Und dazu hatte er im Unfallkrankenhaus in Marzahn, hier bei mir quasi um die Ecke, mehr oder weniger, einen OP-Saal umfunktioniert in ein Aerosol-Labor.
Vielleicht kleiner Kontext zu Karl. Der Mann ist seines Zeichens Pianist und Arzt. deswegen hat ihn das, er hat das ganz gut zusammengepasst, dass er sich mit Musik und Musikern beschäftigt, aber auch mit Aerosolforschung, weil er Mediziner ist.
So sieht's aus. Pianist, Arzt, hast du alles erreicht im Leben quasi. So, auf jeden Fall, dieser intelligente Mensch hat eine Studie damals gebastelt, wo er in einem OP-Saal ein Aerosol-Labor erschaffen hat. Und da hatte er so mit lauter möglichen Folien einen Bereich abgeklebt und man musste sich dann in diesen Bereich reinbegeben. Und die InstrumentalistInnen haben dann natürlich dann irgendwie ihr Instrument gespielt. Und dann wurde währenddessen gemessen, wie viel Aerosole da so rausgepustet wurden. Und ich als Kontrollgruppenteilnehmerin saß da drin und habe, glaube ich, eine Viertelstunde aus Hermann Hesses Steppenwolf ohne Maske vorgelesen. Dann habe ich eine Viertelstunde aus Hermann Hesses Steppenwolf mit Maske vorgelesen. Und dann habe ich, glaube ich, auch noch eine Viertelstunde lang nur geatmet oder so. Und dazwischen immer Pause, weil der Raum wieder aerosolfrei gemacht wurde mit so einer mega crazy fancy Absaugmaschine.
Das ist eine geile Aufgabe. Kannst du dich jetzt einfach eine Viertelstunde hier schweigend in diesen Raum setzen und atmen? Wie schwierig ist das?
Und jetzt kommt es noch viel krasser, denn damals bestand die Studie noch aus, ich spreche mit und ohne Maske und dazwischen wird noch kurz geatmet. Ich habe heute 3 Stunden lang geatmet. Und Leute, ich kann euch sagen, da kann man mehr falsch machen und das ist anstrengender als jeder Marathon und das erzähle ich euch jetzt.
Durftest du dabei wenigstens irgendwie Musik hören oder hat dir Karl irgendwas erzählt?
Ja, am Arsch, jetzt lass mich doch mal ausreden, es war hier nichts mit Musik hören, du. Ich war hochkonzentriert, das war anstrengender als alles, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich erzähl's euch. Und zwar, so, das war die Studie damals. Da hat Karl eben gemessen, wie ist das mit den Aerosolen, wenn man spricht, wenn man Maske auf hat, wenn man Instrumente spielt. Und Erkenntnis da damals aus dieser Studie, auch eine wichtige Erkenntnis, wie ich finde, ist, dass es tatsächlich keinen Unterschied macht, welches Instrument du spielst. Das heißt, eine Posaune wird beim Spielen genauso viel Aerosole auspusten wie eine Klarinette und eine Querflöte. Das heißt, da braucht man keine Klassengesellschaft innerhalb der Orchester machen oder irgendwie so. Jedes Instrument, beziehungsweise die Person, die dahinter spielt, pustet genauso viel Aerosole in die Luft.
Ach krass, das hätte ich gar nicht gedacht, weil du ja bei so Blechblasinstrumenten einen ganz anderen Ansatz hast und man da ja viel mehr Speichel mitpusten würde, könnte, tut, als man es bei einer Querflöte macht.
Mhm, genau, hätte man natürlich vermuten können, aber aus dieser letzten Studie ging eben hervor, es gibt keinen Aerosolausstoßunterschied zwischen den unterschiedlichen Instrumenten. Wo man aber natürlich Unterschiede festgestellt hat, war, dass einmal die Kontrollgruppe von uns SprecherInnen natürlich wesentlich weniger Aerosole ausgepustet hat, wenn wir da so ein bisschen Hermann Hesse vor uns hin labern oder gar auch nur atmen. Dazwischen kamen dann die InstrumentalistInnen und am meisten Aerosole haben aber natürlich die fiesen, bösen OpernsängerInnen ausgepustet, die mit ihren Arien da durch die Gegend schmettern. Da kannst du dich vor Aerosolen gar nicht mehr retten.
Ich kann auch sagen, dass einfach aus meiner empirischen Erfahrung sind Chorproben die absoluten Superspreader-Events. Ich habe noch nicht gehört, dass ein ganzes Orchester krank geworden ist, aber dass ein ganzer Chor krank geworden ist, habe ich schon mehrfachst gehört.
Indeed. So, und jetzt kommt's. Das hat Karl zu dann einer weiteren Studie, nämlich unserer jetzigen Studie, verleitet. Und zwar meinte er, naja, womit hängt das denn zusammen? Weil an sich atmet ein Trompeter oder Trompetist oder wie sagt man?
Trompeter.
Trompetenspieler, ein Trompeter, eine Trompeterin, atmet ja an sich gleich viel Luft ein, wie auch eine Opernsängerin. Aber der Unterschied liegt darin, dass die Ein- und auch gerade auch die Ausatmungsphase bei der Trompete viel länger dauert als bei der Opernsängerin. Das heißt, die Opernsängerin muss viel früher wieder gleich so viel einatmen und da wird natürlich viel mehr hier an Volumen, Luftvolumen hin und her geschoben und dadurch werden natürlich viel mehr Aerosole ausgeschüttet, als wenn du jetzt entspannt Trompete spielen würdest. Und darum ging es in dieser heutigen Studie. Denn Karl möchte quasi am Ende, also einmal möchte er quasi seine Theorie beweisen, dass eben sowas wie Gesangsproben oder auch alles, wo man sich wirklich krass körperlich betätigt, wo man viel stärker ein- und ausatmet oder vor allem auch schneller ein- und ausatmet. Es geht um diesen Zeitunterschied, wie Fitnessstudio, wie Clubs, Konzerte, sowas in der Art, dass man dort viel mehr Aerosole in der Luft hat und da quasi die Ansteckungsgefahr viel höher ist, als, wo man ja auch immer dachte, oh my goodness, aber zum Beispiel Öffis. Klar sind da viele Menschen auf engem Raum, aber die stehen oder sitzen sogar ja einfach ultra gechillt, einfach nur mit dem Ruhepuls der Ruhepulse da und atmen.
Außer du bist gerade hinterher gesprintet, aber das sind nur ein paar Leute. Und dann gibt's nichts Schlimmeres. Du bist der Bus der Bahn hinterher gesprintet und dann setzt du eine FFP2-Maske auf. Das ist dann wirklich der Moment, wo man sich denkt, ja, ich glaube, ich ersticke gleich.
Das kann sehr gut sein. Aber ansonsten sind da alle Menschen ja todesgechillt und betätigen sich jetzt nicht so krass körperlich. Was wiederum beweist, dass eben an so Orten, wo man eher so entspannt ist, wie jetzt auch vielleicht im Restaurant chillen oder in der Bahn sitzen, klar, Bahn noch viel mehr, weil man da ja nicht mal redet, meistens, ist das Ansteckungsrisiko viel geringer als jetzt eben Fitnessstudio oder Berlinale Party, sag ich dazu nur, wo alle rumhopsen und rumhampeln und die Aerosole sich nur so vergnügen in der Luft. So, und jetzt kommen wir deswegen zur heutigen Studie. Und zwar hat Karl dieses Atemvolumen und damit auch Aerosol ausstoßen, überprüfen, messen, sagt man, glaube ich, ja in der Fachsprache.
Ja, ich glaube, es heißt messen. Mhm. Ganz spezifischer Begriff.
Ja, ganz, hier Leute, holt schon mal das wissenschaftliche Wörterbuch raus. Heute droppen wir die richtig krassen Fremdwörter. Auf jeden Fall hat er das nochmal auf eine nächste Stufe, aufs nächste Level gehoben. Und zwar musste ich heute nach Metronom atmen.
Oh mein Gott.
Und auf Volumen abgemessen. Und jetzt erkläre ich dir, was genau da passiert ist.
Ich möchte kurz noch in den Raum werfen, dass ich als Musikerin absolut unfähig bin, nach einem Metronom Musik zu machen. Ich kann das gar nicht. Ich kann mich nicht mit diesem Metronom verbinden und es fühlen. Also sonst spielst du nach einem Metronom und dann ist dein Ziel ja genau gleich getaktet zu spielen wie das Metronom. Dabei soll es dir ja helfen. Dafür muss aber dieses Metronom so ins Feeling übergehen. Mein Hirn kriegt es nicht hin. Ich versuche immer das Metronom zu hören, aber man kann es wirklich nur hören, wenn man zu schnell oder zu langsam ist. Also wenn man anders spielt als das Metronom. Und ich versage dann immer, weil immer, wenn ich richtig in der Zeit spiele, dann höre ich das Metronom nicht mehr und dann werde ich langsamer oder schneller, damit ich das Metronom wieder höre, damit ich mich danach wieder ausrichten kann. Ich bin unfähig, mit Metronom zu proben. Ich muss wirklich quasi mir das Metronom vorher anhören und dann danach spielen und das danach halt wieder überprüfen. Aber ich kann nicht mit einem Metronom üben, das geht nicht. Das habe ich in 18 Jahren Geige spielen nicht hingekriegt. Bis jetzt.
Ja, Schatzi, dann hättest du auf jeden Fall heute bei dieser Übung einen ganz großen Spaß gehabt. Man muss aber zu Karls Verteidigung sagen, das sei hier schon mal direkt als erstes Highlight vorangestellt. Karl hat das Metronom eigenständig eingespielt. Denn dieses Metronom war nicht so ein klassisches Metronom, was man so hinstellt, dieses Dreieck, macht das so klack, 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 sondern er hatte immer verschiedene Töne, also immer den gleichen Ton im selben Abstand zum Einatmen als Klavier, so dong, dong, dong. Und dann zum Ausatmen, dong, 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 hat er eigenständig auf dem Klavier eingespielt. Ich meine, wann hat man schon mal sowas, dass man vom Wissenschaftler höchstpersönlich auf dem Klavier eingespielt nach Metronom atmen darf?
Aber ich glaube, das würde ich hinbekommen. Solange ich nicht selber Musik machen muss, ist das okay.
Damit ging die Studie aber noch gar nicht los. No. Es gab erstmal ein kleines Mini-Warm-up, wie das ja immer so ist in der Wissenschaft. Man muss erstmal die Eckdaten abchecken. Unabhängig davon, dass ich auch noch kurz gewogen und vermessen und Größe und Gedöns worden musste. Da, wo ich schon dachte, okay, wow, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. That escalated quickly. Musste ich mich dann erstmal auf so einen Stuhl setzen und das sah irgendwie aus wie so ein, also eigentlich sah es aus wie so ein Untersuchungszimmer beim Pneumologen. Ich war jetzt noch nicht allzu oft beim Pneumologen. Auf Deutsch gesagt, es ist ein Lungenarzt, Lungenärztin. Aber ich glaube, ich habe schon mal irgendwann mal, als ich mal so einen riesen Check-up mitgemacht habe, habe ich auch mal so Lungengedöns gemacht.
Ich auch. Ist nicht so geil.
Man muss auf jeden Fall immer irgendwo reinpusten. Es ist überhaupt gar nicht geil.
Man wird einem total schwindelig, weil man pusten muss, bis die Luft komplett leer ist und...
Ja, ich habe quasi heute ein dreistündiges Check-up bei Pneumologen gemacht, nur dass dieser Pneumologe kein Pneumologe war, sondern ein Wissenschaftler, ein Arzt/Pianist namens Karl Fürle, und ich habe es für die Wissenschaft getan. So, zunächst habe ich mich aber erstmal an so ein Kontrollmessgerät rangesetzt, wo ich auch irgendwie so Übungen machen musste, erst ruhig ein- und ausatmen und dann einmal alles raus und dann wieder alles ein und dann alles raus und alles rein und so.
Genau, das ist FFE1 und FFE2 und so Dinge, die man
whatever.
Da misst.
Whatever. Ich habe mich auf andere Dinge konzentriert, als auf den Bildschirm zu schauen, aber da kam schon das erste Problem auf, Schatzi. Und zwar hat Karl relativ schnell festgestellt, dass irgendwie mein Volumen viel geringer ist als das von anderen TeilnehmerInnen, die er bisher hatte. Und auch mein Druck, wenn ich ein- und ausatme, viel geringer ist. Tja, dann haben wir irgendwann festgestellt... Ich atme halt in den Bauch. Ja, sorry an alle meine Yoga-LehrerInnen und SprecherzieherInnen der letzten Jahrzehnte.
Die haben ihren Job zu gut gemacht, willst du damit jetzt sagen?
Alles, was ihr mir in den letzten Jahrzehnten so fabelhaft beigebracht habt. Ich musste es heute für 3 Stunden lang komplett über Bord werfen. Und das war allein schon das größte Schlimmlimmer an der ganzen Sache. Denn ja, wir haben dann irgendwie, er hat immer gemeint, jetzt normal ein- und ausatmen. Ich halt sitze da, ich atme ausschließlich in den Bauch. Und dann natürlich, aber ist ja auch so, wenn du dann in den Bauch ein- und ausatmest, das passiert ja alles über Anspannen und Abspannen. Das heißt, klar, wenn ich dann einatme, ich habe ganz tief ausgeatmet und dann, wie ich es fürs Sprechen gelernt habe, ich spanne ab, das heißt, ich lasse dann quasi meine Bauchmuskulatur locker. Alle Luft strömt automatisch in mein Bäuchlein hinein und dann ist die da genug drin. Aber das ist natürlich viel weniger Volumen, als er haben wollte für diese Studie, dass man so, weißt du, die Luft einzieht. Genau das, was du ja beim Sprechen nicht machen sollst und auch beim Singen nicht. Die Kunst ist ja, das hat mir mal ein Gesangslehrer gesagt, wenn du die Atmung nicht hörst, dann hast du perfekt eingeatmet. Also quasi... Achtung, ich mach's mal vor. Okay, man hat's ein bisschen gehört, ne? Aber es
ich
ist wirklich...
Ich hab nichts gehört.
Okay, cool.
Ich weiß nicht, was der Podcast gehört hat, aber über meine Videoverbindung ist absolut nichts angekommen. Ich muss ja sagen, ich atme total schrecklich und auch ultra leise, weil ich mega flach atme, weil ich als Jugendliche extreme Probleme mit Rippenschmerzen hatte und mir komplett abgewöhnt habe, tief zu atmen. Und das mache ich auch einfach nicht. Was mir schon mehrfach medizinisch attestiert wurde, dass es ultra ungesund ist und ich wesentlich mehr tief atmen sollte. Aber irgendwie kommt es nicht in mich. Kriege ich es nicht hin. Oder habe ich mich nie Mühe gegeben, es anders zu lernen. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich auch eine schlechte Kandidatin.
Wir üben das mal zusammen, Schatzi. Denn der Witz ist ja, wenn du in den Bauch atmest, passiert ja kaum was mit deinen Rippen. Das ist ja nur schlimm, wenn du in den Brustkorb einatmest, wie es ja wohl 99% der Gesellschaft falsch machen. Wir atmen ja alle falsch, bis auf mich scheinbar. Außer heute bei der Studie.
Es kann ja sein, dass ich nur in den Bauch atme. Ich habe keine Ahnung, wie ich atme. Irgendwie flach halt.
Wir kriegen das mal gemeinsam raus. Aber ich glaube dir schon, dass du generell flach atmest, weil ich kenne das ja auch, wenn man auch nur minimal irgendwas, wenn der Rücken wehtut, wenn irgendwas am Bauch wehtut, dann atmet man viel flacher, als wenn man sich locker und wohl fühlt natürlich.
Ja, als ob ich mich jemals mit meinen Rippen wohlfühle. Es ist wirklich so flach, dass ich das schon mehrfach hatte, einmal in der Fahrschule, dass mir meine Fahrlehrerin immer wieder gesagt hat, ich soll doch bitte weiter atmen, obwohl ich total entspannt geatmet habe, aber sie es nicht hören konnte, dass ich atme. Und das in der Physiotherapie mir dann auch gesagt wurde, ja, hier weiter atmen. Ich so, ich atme doch, aber man hört es halt nicht. Und deswegen mir dann immer gesagt wurde, ich soll doch bitte weiter atmen.
Das ist super interessant. Ich kenne das nur, dass unsere Mutter das immer zu mir gesagt hat. Als ich früher als Kind noch im Kinderzimmer geschlafen habe, da ist sie häufig nachts bei mir rein ins Zimmer, um zu gucken, ob ich noch atme, weil ich so still und ruhig da lag und man nichts gehört hat und sie immer Angst hatte, dass ich nicht mehr atme.
Ja, du liegst dann auch einfach da wie tot.
Ja.
Wenn du dann doch mal schläfst, dann wie tot.
wenn ich mal schlafe, dann ist mein Schlaf so seicht, dass ich einfach nur wie tot einfach da liege. Ganz genau so ist das. So, auf jeden Fall zurück zum Thema. Ich habe auf jeden Fall am Anfang alles verkackt, alles falsch gemacht. Karl konnte nichts mit meinen Werten anfangen, weil ich einfach komplett immer in den Bauch geatmet habe und damit einfach sehr überhaupt schön keine Werte produziert habe, die annähernd verwertbar gewesen wären. So, das heißt, das hat uns schon mal mega viel Zeit geraubt, bis ich dann endlich gecheckt habe, okay, gut, ich muss wohl tatsächlich einfach verdammt nochmal in die Brust einatmen, das, was mir einfach, wofür ich 20 Jahre meines Lebens, wo ich 20 Jahre lang meines Lebens dagegen gearbeitet habe, was falsch und ungesund ist und einfach man nicht machen sollte, aber gut, here we go. Dann habe ich mir alles, ich habe mir sämtliche Brustwirbel hinten rausgeschossen, so gefühlt, so doll habe ich in meine Brust eingeatmet. Tja, kam das nächste Problem raus, ich habe trotzdem immer noch eine mickrig kleine Lunge. Karl hat mich zwar beruhigt und gemeint, das wäre jetzt auch nicht pathologisch, wir müssen das jetzt hier nicht pathologisieren und das wäre schon in Ordnung, ich wäre halt eine kleine Frau, da ist das halt einfach so, da soll ich mir keinen Stress machen.
Du hast ja eine krasse Ausdauer, du kannst ja 30 Minuten Yoga-Flow mit schiefer Ebene, dreiwelliger schiefer Ebene und alles machen und 2 Stunden Fahrrad fahren und 5 Stunden spazieren gehen, ohne aus der Puste zu kommen und in den 4. Stock rennen, also ist ja nicht so, als würde dich dein Lungenvolumen irgendwie beeinträchtigen.
Ja, ich finde es halt auch super seltsam, weil ich meine, mein Körper hat ja schon bei vielem versagt, aber ich war jetzt noch nie kurzatmig oder irgendwie sowas.
Nee, außer bei Corona, aber das ist auch verständlich.
Ja, und aber auch da nicht mal so schlimm wie andere, also...
Stimmt, da warst du einfach nur fertig, aber gar nicht so kurzatmig.
Ich war halt nur schlapp, aber ich hatte jetzt nicht so dieses krasse oder so. Ja, egal. Mhm. Und ja, wie du auch sagst, ich fahre ja Fahrrad, ich mache 1 Stunde Zumba täglich und ich bin danach jetzt nicht krasser aus der Puste als sonst. Aber scheinbar habe ich ein sehr geringes Lungenvolumen, das tatsächlich beim unteren Wert liegt von überhaupt so für kleine Frauen. Und zwar bei 3 bis maximal 3,5 Liter. Schreibt es euch auf, sind jetzt Werte, mit denen ihr heute überhaupt gar nichts anfangen könnt, aber die mich bis an mein Lebensende begleiten werden.
Na, aber jetzt hast du mal eine Basislinie, falls es irgendwann mal aufkommt, kannst du ja sagen, nee, ich habe nur 3,5 Liter, erstmal kein Drama.
Wenden Sie sich vertrauensvoll an den Wissenschaftler meines Vertrauens, der hat alle meine Werte zu allem, was meine Lunge jemals geleistet hat von heute. Ich habe ihn dann nämlich auch gefragt, ja, wie ist das denn, was ist denn, bin ich schlecht? Was ist denn das Höchste, was jemand erreichen kann? Was ist das Niedrigste, was jemals erreicht wurde oder was bei ihm jetzt in der Studie, er hatte ja schon 20 Leute vor mir. Und dann meinte er, naja, das Höchste waren tatsächlich so 5 Liter.
Krass.
Aber das waren halt irgendwie große, gestandene, männliche Opernsänger.
Okay.
Die haben halt dann 5 Liter Intus, also fast Doppelte von mir irgendwie so.
Naja, nicht ganz.
Ja, okay, nicht ganz. Ihr wisst, wie ich in Mathe bin. Also ja, sagen wir mit ganz vielen Augen zugedrückt, das Doppelte von mir. Und das Niedrigste ist halt schon auch, sind diese 3 Liter, die ich ja auch nur knapp übersteige. Und das Niedrigste, was er hatte, war halt bei einer zierlichen Asiatin, die dann halt auch nur 3 Liter gepackt hat.
Mhm, ja.
Also das war schon mal das erste Problem. Zweite Problem. Erstens, ich atme zu gesund. Ich musste also quasi mir das Falschatmen für diese Studie nochmal neu antrainieren. Und meine Lunge ist relativ klein. Cool. Nachdem wir das festgestellt hatten...
War auch schon 2 Stunden um?
Genau, da waren auch nur erstmal 4 Stunden rum und da folgte noch überhaupt erst der Hauptteil der Studie. Und ich wurde an das nächste Foltergerät weitergereicht. Okay, so schlimm war es nicht, ganz ehrlich. Also, man muss dazu sagen, ich hab schon schlimmere Foltergeräte in Arztpraxen vor mir gehabt.
Sollen wir nochmal über den Gleichgewichtssinntest reden?
Ja, gerne. Immer wieder gerne, aber nicht heute. Oder die Zulötung, das Veröden meiner Krampfader in meinem Nasenloch nicht zu vergessen.
Ja.
Aber gut, hört dafür ein paar Folgen aus dem vorletzten Jahr. Da findet ihr dann diese Storys dazu. Auf jeden Fall bin ich dann an ein weiteres Gerät weitergereicht worden. Meine Lunge wurde quasi weitergereicht.
Ohne dich.
Genau, mein Geist, der war schon ganz woanders. So, und dieses Gerät ist auch einzigartig, das besitzt auch nur Karl Firle in seinem Labor. Das heißt, diese Studie kann auch nur er so durchführen. Und dieses Gerät ist so, dass man da auch an so ein Mundstück andockt und nur dadurch durch den Mund einatmet. Und man kriegt quasi komplett gefilterte, klare, reine Luft ohne jegliche Partikel oder quasi so wenig wie möglich Partikel eingeatmet. Das heißt, man atmet wirklich die sauberste Luft der Welt ein. Und wenn man ausatmet, dann wird das weitergeleitet in diese Maschine eben rein und die misst dann eben die Partikel, die du ausatmest. Und da kann man dann halt feststellen wiederum, wie viel Aerosole man ausgepustet hat. Diese Mini-Maschine, ich werde euch ein Bild hochladen, ist ungefähr jetzt das Upgrade zu dem abgeklebten, mit Folien abgeklebten OP-Saal von vor 3 Jahren. Karl ist aufgestiegen, sagen wir, wie es ist.
Karl hat dann nochmal selber eine Maschine entwickelt, willst du sagen?
Ich weiß gar nicht, ob er die selbst entwickelt hat. Ich würde sie natürlich sofort zutrauen. Karl, falls du uns hörst, da gerne nochmal Bezug nehmen. Aber auf jeden Fall hat er die als Einziger und benutzt die als Einziger für diese Studie. Und er hat auf jeden Fall insofern ein krasses Upgrade, als dass man jetzt nur noch in diese Maschine pusten muss und sich nicht komplett in 1000 OP-Klamotten eingekleidet in einen abgeklebten OP-Saal reinsetzen muss.
Es war schon sehr Corona-passend, wie diese Studie ein Ding da aussah. So alles so, wie können wir jetzt hier in der Studie, wir wollen mehr herausfinden, wir haben aber auch gar keine Ahnung, so sah es aus.
Absolut. So, nein, diesmal saß ich einfach nur gechillt vor dieser Maschine auf einem Stühlchen und habe in dieses Mundstück reingeatmet. Klingt so leicht, war es aber nicht. Denn ich hatte folgende Challenges und jetzt kommt das erwähnte Metronom ins Spiel, Freunde und Freundinnen da draußen. Und zwar hatte ich die Aufgabe, es war quasi immer so wie ein Set, sagen wir mal so, alle SportlerInnen unter euch wissen jetzt Bescheid, als Set sagt man ja immer so und so viel von der Übung oder so. Die Übung war, Schatzi, ich hatte noch einen Monitor vor mir und auf diesem Monitor wurde mir immer genau angezeigt, wie viel Volumen in Litern ich gerade einatme und ausatme. Und jetzt kommt's. Die Challenge war folgende. Ich sollte immer hintereinander einen halben Liter einatmen und einen halben Liter auch wieder ausatmen. Mhm. Dann sollte ich einen ganzen Liter einatmen, einen ganzen Liter wieder ausatmen. Dann sollte ich 2 Liter einatmen und 2 Liter wieder ausatmen. Und dann am Ende, und das hat man aber nicht mit Ein- und Ausatmen gemacht, sondern mit Anlauf, da sollte ich dann nämlich 3 Liter einatmen, also quasi eh schon mein Maximum. Und das geht aber nicht auf hoppladihopp, sondern da hat man dann immer so einen Anlauf gemacht mit 3-mal Ein- und Ausatmen, ganz entspannt. Und beim letzten Mal Ausatmen hat Karl dann immer gesagt, und weiter, aus, halten. Und jetzt einatmen. So, denkt ihr jetzt so, immer noch mega easy. Jetzt kommt aber dazu Folgendes erschwerend hinzu. Es ist hier ja eine wissenschaftliche Studie. Das heißt, so wie ich das erklärt habe, alles hintereinander. Ich habe, glaube ich, innerhalb von diesen 3 Stunden 1 Million Mal ein- und ausgeatmet. Denn natürlich, allein dieses, jetzt machen wir den 0,5 Liter. Natürlich macht das natürlich, damit Karl als Wissenschaftler da auch genügend Material hat, Daten hat, haben wir allein das immer schon so 10-mal gemacht, bis er genügend Werte hatte. Dann der 1 Liter 10-mal, dann die 2 Liter 10-mal, dann die 3 Liter noch diverse Male. Und nach den 3 Litern kam noch das letzte obendrauf und zwar dann immer noch Maximum. Hat fast funktioniert wie bei den 3 Litern, nur dass ich bei dem Mal dann nicht darauf achten musste, dass ich genau 3 Liter treffe, sondern ich sollte einfach nur komplett alles einatmen, was ging, was aber bei mir aber leider nur kläglich mehr als 3 Liter waren. Das heißt, eigentlich war es dieselbe Übung bei mir. Wir haben sie dann noch irgendwann im Laufe des Abends irgendwann weggelassen, weil Karl meinte, ob du jetzt die 3 Liter machst oder das Maximum, es sind dieselben Werte. To be quite honest. Cool.
Aber sag mal, ganz, ganz andere Frage. Wie geht's deiner Nase? Weil man muss doch die ganze Zeit dabei so eine Nasenklammer aufhaben.
Schatzi, jetzt hör mir auf. Das ist ja noch, das kommt doch noch als nächstes obendrauf. Jetzt lass mich doch erstmal die Story erzählen. Hör mir auf, meine Nase ist der größte nach meiner Lunge und nach meinem Bauch hat meine Nase heute als dritte Entität in dieser Studie versagt. Und jetzt kommt's nämlich, okay. Leute. Und zwar, dieses Ein- und Ausatmen, alles hintereinander, das ist ja schon knifflig und kompliziert genug, denn ich musste wirklich immer genau auf der Anzeige gucken, okay, wie viel atme ich ein? Und bei 0,5 oder bei 1 oder bei 2 dementsprechend dann quasi stoppen und danach dann wieder ausatmen und zwar genauso viel aus, wie ich eingeatmet hatte. Mhm. Und jetzt kommt das Metronom ins Spiel. Denn Schatzi, ich sollte, denn das will Karl ja genau, das will er ja messen. Was macht es mit dem Aerosol-Auspustung? Was macht da die Zeit für einen Unterschied, wenn man in der Zeit so und so viel auspustet und in der anderen Zeit das Gleiche auspustet? Aber ist es dann krasser? Seine Theorie ist ja. Und jetzt kommt das Metronom ins Spiel. Und zwar hatte ich dann erste Stufe, hatte ich 3 Schläge, also quasi 3 Sekunden zum Einatmen und 3 Sekunden zum Ausatmen. Und das jeweils bis auf 0,5 getimt und ein und aus, 1 Liter getimt, ein und aus, 2 Liter getimt, ein und aus und natürlich dann auch noch die 3 Liter ein. So, Schatzi, das ging, also das war trotzdem knifflig und kompliziert. Versucht mal wirklich maßgenau abgemessen zu atmen. Und das war wirklich schwierig. Deswegen mussten wir es auch so oft hintereinander immer machen, dass man es auch wirklich trifft, dass ich dann wirklich 0,53 irgendwas einatme.
Aber hast du da Zahlen gesehen oder irgendeine coole Visualisierung? Also so ein Eimerchen oder so?
Ich habe Zahlen gesehen.
Okay, weil es ist doch viel einfacher für einen, wenn da sich irgendwie so ein Ballon füllen würde oder so ein Eimerchen oder so.
Nee, das war überhaupt nicht einfacher, sondern es war einfach nur wichtig zu sehen. Ich habe wie so eine Waage, ging das immer nach oben und wieder nach unten, nach oben und wieder nach unten. Ich habe einfach nur auf die Zahlen geschaut. Ich habe die ganze Zeit mich auf die Zahlen fokussiert. Und dann musste ich da immer auf Ding, 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 einatmen, ausatmen und ein halber Liter, ein Liter und so weiter und so fort.
Ja,
ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. So, jetzt kommt es aber noch viel krasser. Diese 3 Sekunden, das war ja wohl mal Anfänger, lächerlich. Danach, next level, und da waren schon 7,5 Stunden vergangen in diesem Labor. 2 Sekunden einatmen, 3 Sekunden ausatmen. Also ausatmen.
Okay. Ja,
hast du verstanden?
Du entwickelt sich zu Loriot.
Perfekt, es geht noch weiter und weiter, Schatzi, denn was glaubst du, was als nächstes kam?
Ja, eine Sekunde ein, 3 aus und dann alles umgekehrt.
Ein Ausatmen, ein Ausatmen.
Ja, du hast dein Jodeldiplom.
Danke, und das immer auf 0,5, 1 Liter, 2 Liter, 3 Liter, Leute, stellt euch das mal vor. So, und jetzt, Schatzi? Als ich dann mit dieser einen Sekunde schon dachte, WTF, Karl Seferle, was zur Hölle mache ich hier? Meinte er dann auch noch, ja, das wird noch schwieriger. Und ich dachte so, WTF. Und jetzt darfst du dir wirklich vorstellen, was war wohl die letzte Stufe, Schatzi?
Keine halbe Sekunde?
Ja,
oder?
Verdammt nochmal. Es war da-dum, ausatmen, ein ausatmen, da-dum, ausatmen. Crazy shit.
Hyperventiliert man da nicht? Fällt mir nicht irgendwann tot vom Stuhl?
Jetzt kommt halt der Witz. Karl meinte ganz zu Beginn, es ist hier noch niemandem schwindelig geworden. Es ist noch nie ohnmächtig geworden. Es ist noch nie was passiert. Dann sitze ich hier, mit meiner verkackten Bauchatmung, die jetzt dann seit 3 Stunden zum ersten Mal in ihrem Leben wieder versucht, in die Brust einzuatmen. Die eh nur lächerliche 3,5 Volümchen Lungenvolumen überhaupt hat und jetzt gleich noch erschwerenderweise hinzukommend eine undichte Nase, von der ich euch gleich berichten werde. Ohne Scheiß, mir ist sowas von schwindelig geworden, wirklich wahr. Also, Grüße gehen raus, es war alles die ganze Zeit okay, mir ging es die ganze Zeit gut, du hast alles richtig gemacht, aber mir war schon schwindelig. Also, es ist jetzt nicht so, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe gar nichts gemerkt. Mir ist schon zwischendurch ordentlich schummrig geworden. Es ging die ganze Zeit, ich saß ja auch. Ich hatte nie das Gefühl, oh mein Gott, ich werde gleich ohnmächtig, was ich ja auch gut kenne. Das hatte ich nie. Aber ich muss schon zugeben, also mir war schon zwischendurch immer mal wieder ein bisschen schwummerig. Und ich hatte jetzt auf dem Heimweg auch schon ordentlich Kopfschmerzen. Alles im Rahmen, wirklich wahr, also nicht schlimm und für die Wissenschaft nehme ich das doch gerne in Kauf. Aber ja, also ich weiß nicht, was für crazy people das alles vor mir waren, aber ich habe schon was gemerkt an meinem Körper, dass da komische Dinge passieren. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, was Schatzi hier schon wohlweislich angesprochen hat. Und zwar meinte Karl ganz am Anfang, naja, du kannst ja gut durch den Mund atmen oder du brauchst keine Nasenklammer. Und ich dachte nur so, WTF, Nasenklammer, oh mein Gott, meine Nase, ihr wisst es alle, es gibt nichts Empfindlicheres an meinem Körper als meine Nase. Und dachte, nein, ich weiß ja, wie man durch den Mund einatmet, das, also, brauchen wir nicht. So, dann haben wir auch tatsächlich diese erste Kontrollstudie da ohne Nasenklammer gemacht. Und die erste Übung mit 3 Sekunden, einatmen, ausatmen, alle Stufen bis zum Maximum hoch, ohne Nasenklammer. Und dann meinte Karl aber doch dann, als die erste Runde durch war, boah, lass uns mal mit Nasenklammer ausprobieren. Irgendwie sind das mir doch zu viel Partikel da in der Messung. Das sieht alles nicht normal aus. Cool, dann habe ich eine äußerst ästhetische Nasenklammer bekommen. Sie war hellblau, also wirklich mehr. Oh mein Gott, ich habe vergessen, ein Foto mit mir in der Nasenklammer zu machen.
Aber das sind diese Standard. Die haben so links und rechts haben die so einen Zentimeter Durchmesser wie so Filzgleiter, die man eigentlich so unter den Stuhl packt. Die sind an so einer blauen Klammer dran, die dann oben wieder so auseinandergeht. Das sieht aus wie so ein X und dann sind unten diese Filzgleiter dran und die klemmt man sich auf die Nase.
Es ist einfach nur krass. Ihr habt danach das Gefühl, ihr fahrt durch einen Tunnel, weil sobald man mit den Teilen dann auch schluckt, ist halt alles zu. Alle Nebenhöhlen, alle Ohren, einfach alles einmal zu. Man kann damit überhaupt nicht sprechen und schlucken. Man kann gerade mal durch den Mund atmen, aber das war auch das Einzige, was ich machen musste. Von dem her, Shoutout an die scheiß Nasenklammern. Sie sind das Unangenehmste, was jemals erfunden wurde, aber sie haben Karls Studie gerettet und meinen Körper, denn dann habe ich einmal die Kacke da mit der Nasenklammer gemacht. Was sagt Karl? Oh mein Gott, das sind ja viel bessere Werte. Oh mein Gott, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, Schatzi, das heißt, dritte Erkenntnis des heutigen Tages, ich habe eine undichte Nase. Geil, not geil, würde ich da mal sagen.
Was heißt undichte Nase? Aber das ist ja voll der krasse Skill, dass du sagst, ich kann mein Gaumensegel bewusst so zumachen, dass nichts durch meine Nase eingezogen wird.
Nee, umgekehrt. Es ist so, dass mein Gaumensegel eben nicht gescheit schließt. Also eigentlich, wenn du durch den Mund einatmest...
Ja, aber ich finde, das ist ein krasser Skill, dass man normalerweise atmest du immer irgendwie durch die Nase. Das ist wie wenn du sagst, ich halte die Luft an und du machst es, ohne dir die Nase zuzuhalten. Weil du immer dann den Druck irgendwie ausgleichst durch deine Nase. Auch wenn du bewusst irgendwie die Luft anhältst und ja nicht durch deine Nase versuchst zu atmen. Aber es wird meiner Erfahrung nach dann immer viel schwerer, wenn man anfängt, sich die Nase zuzuhalten. Wenn dann auf einmal gar nichts mehr auch durch die Nase passiert. Deswegen hätte ich immer gesagt, das ist immer ein Risiko, dass durch die Nase Luft ausgetauscht wird in irgendeiner Form, auch wenn man das nicht bewusst macht.
Ja, bestimmt hast du recht. Ich meine, Karl wird ja auch nicht umsonst diese Nasenmalträtierungs-Dingsies da rumliegen gehabt haben. Ich dachte, das ist eher für irgendwelche Noobs, die es halt nicht gescheit hinkriegen und die ständig aus Versehen auch durch die Nase einatmen. Aber nein, war für so Noobinnen wie mich, die einfach ein undichtes Gaumensegel haben.
Aber ich glaube, das ist ganz normal.
Naja, so normal war es nicht, weil sonst hätte Karl das ja von Anfang an angesagt, hier, yalla, Nasenklemme, sonst fangen wir erst gar nicht an. Er hat es ja erst so probiert und dann festgestellt, nee, ich bin halt leider undicht in meiner Nase.
Das heißt, du durftest die 0,5 Liter auch noch mal komplett so machen.
Ja, jetzt pass auf, ich bin einfach krass. So, weil wir haben dann erstmal weiter durchgezogen. Ich habe dann erstmal weitergemacht. Ich habe dann mit den 2 Sekunden weitergemacht, mit 0,5 Liter und so weiter und so fort. Und irgendwann Stunden später waren wir dann tatsächlich durch. Komplett durch. Dann gab es sogar eine nochmal auch selbst eingespielte Fanfare zur Zielgeraden aus diesen Metronom-Lautsprechern, natürlich vom Chefarzt höchstpersönlich zu Hause am Klavier eingespielt. Also Leute, wenn ihr mal sowas erleben wollt, dann meldet euch bei Karl Fürle. Da kriegt ihr die richtig geilen Highlights geliefert, serviert, wenn ihr da bei einer Studie mitmacht. Da wird euch am Ende sogar eine selbst eingespielte Fanfare vorserviert.
Natürlich, na klar.
Und als wir damit aber durch waren, dann meinte Karl dann so, was machen wir denn jetzt mit den ersten Werten? Ich habe mal durchgezählt, okay, es sind 13 Werte, die wir genommen haben. Ich guck mal, ob ich die irgendwie... Und dann habe ich gesagt, egal jetzt, scheiß drauf, ich sitze hier schon 15,5 Stunden. Die halbe Stunde macht den Braten auch nicht mehr fett und den Kohl auch nicht mehr rund. Oder wie sagt man, egal, auf jeden Fall... Hab ich dann
den Kohl nicht mehr rund.
Ich habe durchrasiert. Ich habe gesagt, scheiß drauf, alles für die Wissenschaft. Und habe dann auch nochmal mit Nasenklemme nochmal eine extra Runde gedreht nach meiner zielgeraden Fanfare. Und habe alle 3 Sekunden Aufnahmen nochmal abgeliefert mit Nasenklammer on top.
Wow. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, 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 danke. Ich nehme Grußkarten gerne an. Und soll ich dir sagen, auch wenn ich ja wirklich tatsächlich in vielerlei Hinsicht eher so eine schlechte Performerin heute war, sowohl was das Lungenvolumen betraf, als auch was generell die Ein- und Ausatmen-Performance betraf, als auch meine Nase, ich sag nichts mehr dazu, ich habe eine Königsdisziplin erreicht, Schatzi. Und da hat Karl gesagt, da war ich besser als jede andere Person, die er schon dort hatte.
Ich, keine Ahnung.
Das waren die 3 Liter. Es waren die 3 Liter. Ich habe also bei sonst bei allem anderen, war ich glaube ich normal, okay, gut. Er meinte schon, man hat einen Unterschied gemerkt zwischen Menschen, die professionell was mit Atmen und Sprechen und oder Gesang oder so zu tun haben und Menschen, die damit nichts zu tun haben. Alle Menschen, die irgendwie professionell sprechen, singen oder was auch immer oder auch nur MusikerInnen, die konnten viel besser das perfekt abtimen, so 0,5 einatmen, 0,5 ausatmen. Da waren wir alle immer relativ genau. Und Menschen, die wohl professionell nichts mit oder die nichts professionell mit Sprechen oder Atmen zu tun haben, die waren da nicht so genau. Das heißt, da hatte ich schon mal einen kleinen Vorteil. Aber ich habe wohl scheinbar ein neues Talent, ein unentdecktes Talent bei mir herausgefunden. Und zwar war das wirklich diese 3-Liter-Schwelle. Ich habe bei allen anderen davor, ich habe ja eh da starke Probleme mit Einatmen gehabt und habe dann immer schon gedacht, oh Gott, schaffe ich jetzt den 1 Liter? Oh Gott, schaffe ich die 2 Liter? Und als es dann das erste Mal an die 3 Liter ging, dachte ich so, Karl, wie soll ich denn hier innerhalb von einer Sekunde 3 Liter einatmen? Das geht doch gar nicht, um es mit Kevin allein zu Hause ins Worten zu sagen. Und dann meinte er doch. Seine Aussage war übrigens eh immer die ganze Zeit, Doch, du musst einfach nur kräftig einatmen. Und ich dachte, ja, ich habe auch nichts anderes vor. Aber egal. Naja, auf jeden Fall hat sich aber wirklich rausgestellt, die 3 Liter waren mein Ding, Schatzi. Das war meine Spezialdisziplin.
Ja, das heißt, du kannst halt tief einatmen für dich.
Naja, ich konnte halt sehr gut diesen Anlauf nehmen. Ein, aus. Und dann 3 Liter auf volle Pulle rein. Und dann 3 Liter wieder aus. Das habe ich tatsächlich sehr gut hinbekommen. Jetzt lässt sich vielleicht aber auch munkeln, dass ich bei den 3 Litern ja quasi fast schon wieder freie Bahn hatte, weil 3 Liter ja eh mehr oder weniger mein Maximum sind. Das heißt, ich musste bei den 3 Litern ja auch einfach nur so hardcore einatmen, wie es geht, und danach sofort wieder ausatmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Opernsänger da mit ihren 5 Litern vielleicht schwieriger ist, weil da muss man ja immer dann noch gucken, wann stoppe ich das Einatmen.
Ja, das kann gut sein.
Weil ja theoretisch noch 2 Liter drin wären. Das war nämlich auch bei den 2 Litern oder beim 1 Liter war immer auch so, scheiße, bin ich jetzt, dann war man wieder drunter, dann war man drüber, weil man hat zu zaghaft eingeatmet, man hat zu dolle eingeatmet und schon warst du bei 2,2 oder bei 1,8, aber halt nicht bei 2,0 und so. Also ich sag dir, das war ein Austarieren heute, sondergleichen. Und das alles nur mit meiner Lunge.
Gab es denn irgendeine Aufwandsentschädigung?
Natürlich nicht. Die Aufwandsentschädigung war, dass ich einen guten alten Freund endlich mal wiedergesehen habe und wir uns zwischen meinem exzessiven Atmen noch über unser Privatleben unterhalten konnten. Das hat man ja auch selten bei solchen Studien, dass man immer zwischendurch und sonst so, ah ja, und deine Eltern und deine Schwester, ah ja, schön. Das war auch eine Studie sondergleichen, deswegen hat sie vielleicht auch noch ein bisschen länger gedauert, als sie eigentlich dauern würde. Aha. Aber nein, ich habe das natürlich einfach, ich habe das für die Wissenschaft und für einen guten Freund von mir getan. Das ist doch selbstverständlich. Was brauche ich auch als Entschädigung, wenn ich die Welt retten kann, Schatzi?
Nicht mal ein Stück Schokolade oder so.
Doch, ich habe 2-mal eine sehr geile Tasse Wasser gekriegt. Da war sogar ein bisschen Sprudel drin. Das ist für mich ja eh mal ein Highlight, weil ich ja sonst keinen Sprudel trinke. Und die Tasse ist sehr, sehr lustig.
Eine Tasse Wasser.
Ja.
Weißt du, wie das klingt?
Wie?
Ja, ein bisschen traurig. Ich habe nichts bekommen, aber eine Tasse Wasser. Ja, wo warst du denn? In Guantanamo oder was?
Nein, ich war tatsächlich in einer der bestausgestattetsten Institutionen Deutschlands gefühlt, nämlich in diesem Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsschutz. Und die strotzen vor Geld und haben einfach die krassesten Equipment
aller
Zeiten.
Aber haben nicht mal eine Tafel Schokolade für Teilnehmer. Das ist natürlich hart.
Nein, da geht alles in die Forschung rein. Alles in die Wissenschaft, Schatzi.
Alles klar.
Aber die Tasse war sehr, sehr cool. Es war nämlich eine Tasse, da standen alle Buchstaben vom Alphabet drauf und für jeden Buchstaben haben sie sich eine Getränkeart ausgedacht. Also K wie Kaffee, S wie Sprudel, A wie Apfelsaft, M wie Milch. Das war, die ganze Tasse war voll damit. Das war lustig. Ich habe ein Video von dieser Tasse gemacht. Das werde ich euch natürlich auch nochmal.
Ein Video von die. Alles klar. Im
Social Media Kanal unseres Vertrauens zur Verfügung stellen.
Sehr schön. Ja, krass. Sehr spannend. Und wann wirst du Ergebnisse bekommen?
Ja, wie das ja immer so ist, bei so wissenschaftlichen Studien in schätzungsweise 2 bis 3 Jahren.
Geil. Das heißt, ist die andere Studie jetzt denn schon irgendwie veröffentlicht?
Ja, ja, die ist jetzt dann veröffentlicht. Die hat er, glaube ich, letztes Jahr alles veröffentlicht. Klar. Ja, ja. Mhm. So lange dauert das. Ich bin ja überhaupt Karl dankbar, dass ich hier alles so komplett ungefiltert im wahrsten Sinne des Wortes herausplaudern darf. Ich habe ja noch andere gute Freundinnen, die sich vielleicht auch in der Wissenschaft befinden und für die ich auch immer mal wieder vieles von mir aufopfere. Okay, Leute, es ist lächerlich, aber egal. Auf jeden Fall, ich war schon das ein oder andere Mal nicht nur Probandin, sondern habe auch Dinge schon vorproduziert, die dann benutzt werden für diverse Durchführungen von irgendwelchen Experimenten. Und mehr darf ich, glaube ich, auch schon gar nicht verraten, denn was ich euch eigentlich sagen will, ist Folgendes, dass diese andere Freundin von mir, die auch in der tiefsten Wissenschaft der Wissenschaften arbeitet und forscht, als sie mir erklärt hat, was ich da alles machen soll für die Studie, die sie dann an den Start bringen möchte, hat sie mir das alles gesagt und dann dachte ich danach so, okay, geil, ja, kein Problem. Hab mich schon voll drauf gefreut, das dir in der nächsten Podcast-Folge erzählen zu dürfen. Und dann meinte sie am Ende so, ah, übrigens, und bevor ich es vergesse, ne, du darfst da nicht drüber reden, ne? Das ist top secret. Und da dachte ich schon so, ach Menno, okay, ich darf da morgen nicht im Podcast drüber reden. Naja, gut, okay. Dann habe ich sie gefragt, naja, gut, okay, wie lange muss ich denn die Klappe halten? Und da meinte sie nur so, naja, 3 Jahre. Leute, ganz ehrlich.
Es ist eine harte Übung für dich. Das ist wirklich.
Also in 3 Jahren kann ich euch dann mal auch noch verraten, für welches andere Experiment ich mal am Start war und mitgewirkt habe. Aber erst in 3 Jahren. Aber ist ja nicht mehr lange. Nur noch 2 Winter, ja. Quasi.
Ja, nur noch 2 Winter, genau. Alles klar, gut. Aber spannend zu wissen für mich jetzt, was in der anderen Studie rausgekommen ist, dass Trompeter da nicht mehr Aerosole von sich geben als Querflöten oder so. Das wird mir in meinem Orchesterleben vielleicht doch nochmal über den Weg laufen. So ein Fakt.
So ist es. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass du als Geigerin definitiv weniger Aerosole ausstößt als die Klarinette neben dir.
Die Klarinetten sitzen ganz weit weg von mir und das ist auch okay so. Aber ich sitze direkt neben den Querflöten. Das haben wir uns selbst so eingebrockt, das wollten wir so, aber da sitzt man doch öfter im Aerosolregen als woanders. Nur wir haben den unschlagbaren Vorteil, dass wir nicht nur keine Aerosole ausstoßen können, sondern dass wir halt auch eine FFP2-Maske tragen können.
In der Tat, übrigens im Aerosolregen, der neue Superhit von Casper, direkt im Ascheregen folgt, kann nur noch eins folgen, im Aerosolregen.
Aerosolregen,
jetzt,
ja.
Jetzt streamen auf Spotify und allen anderen Streamingportalen eures Vertrauens.
Wir wollen keine Werbung für Casper machen. Nein, nein, wollen wir nicht.
Nein, wollen wir nicht. Wobei, es gibt auch noch andere Künstler, die Casper nahestehen, für die man vielleicht noch weniger Werbung machen sollte. Aber auch das ist ein Thema für eine andere Podcast-Folge, die sich dann vielleicht mit dem immer näher rückenden Hurricane Festival beschäftigen wird. Aber ich fürchte, dafür haben wir heute keine Zeit mehr und ich auch bald keine Luft mehr in den Lungen, weil meine Luft ist noch irgendwo bei Karl Fürle in irgendeinem komischen Aerosolmessungsgerät irgendwo.
In Marzahn.
Zwischen Marzahn und Lichtenberg. Nein, diesmal war ich in Lichtenberg.
Sehr schön. Die Frage ist denn jetzt, hast du noch genug Luft in deinen Lungen für eine abschließende, super passende Quizfrage?
Schatzi, ich sag mal so, auch wenn ich kurz vorm Kollabieren wäre, auch wenn ich kurz vor der Atemdepression stehen würde, auch ein Begriff, den ich auch erst im Dezember lernen musste, dank meiner Korodintropfen.
Kodein, ja.
Kodeintropfen.
Korodin wäre nicht so schlimm.
Korodin hätte mich dann wieder aufgepusht. Ja, Kodein, Korodin, see no different sein. Korodin, wirklich bester Lebensretter.
Es ist halt Schnaps, ne?
Es ist einfach.
Aufputschender Schnaps.
Es ist irgendwie hier, nee, es ist nicht Schnaps. Es ist,
Es hat sehr viel Alkohol.
Ja, das ist halt alles auf Alkoholbasis, diese Tropfen. Aber da ist eine krasse Pflanze drin. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt. Blutkralle oder keine Ahnung was. Die Leute, die brennt euch ins Hirn.
Wolfswurz.
Ohne Scheiß, danach steht ihr senkrecht. Danach steht ihr senkrecht. Die nimmt man nämlich nur, wenn man in Ohnmacht fällt, was mir ja gefühlt täglich einmal passiert. Und dann einmal kurz Korodin reinballern und dann danach geht's ab wieder. So, Leute, aber jetzt brauche ich kein Corodin. Ich habe noch genügend Kraft in der Lunge, um dir eine finale Quizfrage zu stellen. Und Schatzi, du musst jetzt ganz tapfer sein, denn ich habe tatsächlich keine Frage, die sich mit irgendetwas beschäftigt, was wir heute in der Folge besprochen haben. Sie beschäftigt sich allerdings sehr viel mit etwas, was wir letzte Woche in der Folge besprochen haben. Okay, und ein mini bisschen passt sie doch auch irgendwie zur heutigen Folge. Ich sag mal so, Stichwort Magen-Darm.
Na toll, da wollte ich eigentlich nicht drüber reden.
Naja, pass auf. Und Stichwort, erinnerst du dich noch an diese kuriosen Männergeschenke, die du letzte Woche präsentiert hast?
Ja.
Bei denen unter anderem auch ein Geschenk dabei war oder ein Geschenkesortiment dabei war, was gefühlt directly from the Dschungelcamp out of Australia zu uns geschippert kam.
Ja, definitiv.
Was war das nochmal?
Ach, das waren so schöne Dinge wie Kamelpenis mit Kartoffelpüree oder thailändische Schlangen oder Ratten, nee, Mäusegulasch. Oder Regenwürmer in Sojasauce und so Dinge. Also, ja.
So sieht's aus. Und zwar hatte Schatzi da irgendwelche Konservenbüchsen im Geschenkeverkäufer, Lieferdienst, Server, Browser, schieß mich tot, Website ihres Vertrauens gefunden. Die natürlich alles mehr oder weniger Spaßartikel waren. Da stand auf dieser Konservendose irgendwas drauf mit von wegen Kamelhoden mit Kartoffelpüree. Und da drin war dann halt irgendwas aus Gelatine und Zucker.
Da waren Gummibärchen drin, aber halt Gummibärchen in dem Fall in Penisform.
Wow. So, Schatzi. Und das bringen wir auch jetzt heute nochmal aufs nächste Level. Denn ich habe folgende feine, exquisite, deliziöse Quizfrage für dich am Start. Also, Schatzi, hast du deinen Kamillentee in der einen Hand und die Kotztüte in der anderen und ein kleines feuchtes Läppchen auf der Stirn, dann bist du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage. An welchem kulinarischen Wettbewerb, der seit nun rund 20 Jahren in Serbien stattfindet, hat Julius Bretschneider teilgenommen? Um das zu kontextualisieren, ihr müsst Julius Bretschneider nicht kennen. Ich habe es aus einer Quiz-Sendung herausgenommen, wo dieser Typi dann am Ende auch aufgetreten ist. Deswegen wurde er dort namentlich genannt. Effektiv ist es egal, wie dieser Mensch heißt oder ob es ihn überhaupt gibt.
Die Frage ist, was für einen Wettbewerb gibt es?
Was ist es für ein WTF, kulinarischer Wettbewerb, seit 20 Jahren in Serbien? Ist es A, Schatzi, die Muttermilchreis-Europameisterschaft? Oder B, das internationale Nabelschnur-Grillfest? Oder ist es C, die Weltmeisterschaft im Hodenkochen? Und jetzt kommst du, Schatzi. A, B oder C. Klingt crazy, aber eine Sache davon ist wirklich wahr.
Also das Einzige, was es davon wirklich realistisch kulinarisch gibt, sind Hoden. Also, dass man Hoden kocht und isst und so. Das habe ich schon öfter gehört und auch gesehen, dass Bullenhoden genommen und die müssen, glaube ich, relativ lang gekocht werden, damit die irgendwie ansatzweise genießbar werden. Aber das gibt es, das habe ich schon gesehen. Deswegen nehme ich jetzt einfach das, weil mir das am meisten so vorkommt. Das ist dann wie ein Barbecue-Wettbewerb, nur dass sie Hoden kochen. Klingt sehr verstörend, aber alles andere klingt noch verstörender. Ich meine, ja, Muttermilchreis, okay, aber why? Das ist irgendwie strange, wenn man damit auch Babys füttern könnte. Warum sollte man damit, sollten da irgendwie erwachsene Menschen einen Milchreiswettbewerb draus machen? Und wo sollen sie denn Nabelschnuren herbekommen? Also warum nur die Nabelschnur und dann nicht auch die Plazenta? Und wo sollten sie die Plazenta herbekommen? Weil die meisten Tiere fressen die Plazenta ja von ihren Babys. Deswegen kann es für mich eigentlich nur C sein.
Okay, Schatzi glänzt mit unerwartetem Fachwissen über diese mehr oder weniger kulinarischen Entitäten und ist so abgebrüht. Ist sie so abgebrüht, wie ein Hoden auch abgebrüht sein kann und entscheidet sich für Antwortmöglichkeit Nummer C, die Weltmeisterschaft im Hodenkochen.
Wow, das war eine Überleitung.
Ich sag mal so, Schatzi, die Abgebrühtheit zahlt sich aus. Ich habe hier einen kleinen, feinen Artikel. Nein, es ist leider wirklich kein Artikel. Es ist einfach nur eine Überschrift zu einem Video,
das
was
dann
noch zweieinhalbminütig folgt, was ich jetzt leider natürlich der digitalen Übertragungsproblematik wegen euch nicht zeigen kann.
Du kannst es ja kurz zusammenfassen, was du da so erlebt hast.
Ich fasse gleich zusammen, was ich in dieser Quiz schon noch erlebt habe. Jetzt erstmal lese ich hier das vor, was hier bei dw.com, einer sehr, sehr, sehr seriösen Seite, selbstverständlich gelesen habe. Serbien, Doppelpunkt. Weltmeisterschaft im Hodenkochen. Das serbische Dorf Lunjevica, sorry, ich habe es mit Sicherheit grottenfalsch ausgesprochen, ist für einen einzigartigen Wettbewerb bekannt. Die Zubereitung von Gerichten aus tierischen Hoden. Das Event zieht begeisterte Hobbyköche aus aller Welt an. So, darunter kommt das Video. Ich habe selbst noch nicht angeschaut. Ich habe diesen Artikel vorhin außerhalb meiner Sauerstoffkapazitäten noch schnell gegoogelt. Aber ich kann euch erzählen, was in dieser Quiz-Sendung, die ich ja sah, in der diese Frage gestellt wurde, passierte. Und zwar ist dann tatsächlich besagter Julius Bretschneider aufgetreten. Und nicht nur er hatte auch noch seinen Bruder im Schlepptau. Beides, ich weiß gar nicht, ich habe sie als professionelle Köche wahrgenommen, vielleicht waren es auch nur Hobbyköche, egal, Koch ist in dem Fall einfach Koch gewesen. Und sie kamen natürlich nicht alleine. Nein, 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 sie hatten natürlich Tellerchen mit dabei.
Natürlich.
mit Gerichten zum Probieren für die Quiz-TeilnehmerInnen der Show. Und zwar, Schatzi, okay, du kommst nicht drauf. Aber willst du raten, was für ein Gericht sie da quasi serviert haben?
Nee, will ich nicht.
Königsberger Hodenklopse.
Da ich gar kein Fan von Königsberger Klopsen bin, also ich esse es, aber es ist jetzt nicht mein Favorit, wäre es mir dann auch egal. Obwohl ich würde das probieren, jetzt gerade nicht, weil mir eher tendenziell schlecht ist. Aber ich bin sonst ein großer Verfechter davon zu sagen, naja, wenn wir schon ein Tier töten, dann finde ich auch, dass wir möglichst viel davon auch konsumieren sollten. Deswegen habe ich da sehr wenig Vertrag mit zu sagen, na, ich esse Fleisch, dann esse ich auch Leber und Magen und sonst noch was von Tieren, weil das Tier ist ja gestorben und wir müssen das verwerten. Und Herz etc. Deswegen würde ich auch Hoden probieren. Ich würde es probieren, auf jeden Fall, was da passiert. Du kannst natürlich sagen, du als Vegetarierin bist dann natürlich hoch 500 raus, aber...
Ja, ich lebe genau das Konträr, also ich bin voll auf deiner Seite, aber ich stehe auf der anderen Seite, auf deiner Seite, auf der anderen Seite, versteht ihr, was ich meine? Wenn Schatzi sagt, wenn schon Tier töten, dann aber auch alles essen, ich sag, gar kein Tier töten und gar nichts davon essen, aber kommt ja am Ende fast aufs Gleiche drauf raus. Naja, auf jeden Fall... haben natürlich auch die KandidatInnen aus dieser Quizshow diese Königsberger Hodenklopse probiert. Und es war natürlich Classic-Effekt. Alle erst so, ich weiß nicht, vielleicht. So, und dann haben aber alle, als sie dann irgendwann das Teil im Munde hatten, gemeint, schmeckt voll gut. Also ja, ich meine, gut, für irgendwas muss der ja auch Weltmeister darin geworden sein, dieser Julius Bretschneider. Aber das hat scheinbar voll gut geschmeckt.
Ja, also du kannst ja alles ordentlich zubereiten. Es gibt so ein paar Sachen, die mag man dann halt nicht. Aber dieser Ekel-Faktor im Dschungelcamp ist ja, dass sie es entweder einfach komplett falsch zubereiten, dass es mega zäh ist. Ich glaube, wenn du Hoden irgendwie anbrätst, dann ist es eine sehr, sehr zähe Angelegenheit. Oder sie legen es denen halt irgendwie roh vor die Nase. Und auch dann bist du ja raus. Also die versuchen das ja immer im Dschungelcamp so eklig wie möglich zu machen. Aber den Großteil von Tierteilen essen die Menschen ja seit Zehntausenden, Hunderttausenden von Jahren. Und wir wissen das ja auch zuzubereiten. Und dann gibt es natürlich Sachen, die zubereitet werden, die dann in unserem Kulturkreis nicht so sind und wir dann nicht nachvollziehen können, warum man das jetzt genau so isst und das einfach nicht unser Geschmack ist. Aber wenn du sagst, das ist jetzt, wir bereiten etwas zu in der richtigen Weise für den Geschmack in unserem Kulturkreis wie in Königsberger Klops, dann ist das natürlich wahrscheinlich sehr gut essbar.
Amen, kann ich dazu nur sagen. Schatzi hat es perfekt zusammengefasst. Also Leute, falls ihr mal nach Serbien kommen solltet, nach Lunjevica und da zufällig genau in dem Moment der einzigartige Wettbewerb des Hodenkochens stattfinden sollte. Oder ihr lauft einfach random Julius Bretschneider so einfach mal auf der Straße über den Weg. Dann, falls ihr nicht VeganerInnen oder VegetarierInnen sein solltet, just try it. Unser Plädoyer für mehr Hoden auf der Speisekarte.
Schatzi.
Und mit diesem Sinne.
Aha.
Ich glaube, schlimmer kann es immer.
Ist jetzt auch alles gesagt.
Wäre alles gesagt. Ich gehe jetzt meine Lunge, die Einzelteile meiner Lunge wieder einsammeln.
Du gehst jetzt wieder ein bisschen schön in den Bauch atmen, wie du es eigentlich willst.
Ich muss jetzt erst mal wieder 30 Stunden meditieren und Yoga machen, um meine Bauchatmung wieder zurück zu erobern. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich wieder mit voller Kanne aus dem Bauche heraus. Und Schatzi auch mit besserem Bauchgefühl als heute, sagen wir, wie es ist.
Ja.
Ja. Es war mir ein Fest. Shoutout nochmal an Karl Firle. Bester Mann, geile Studie. In 3 Jahren werden wir wieder über dich berichten. Und in diesem Sinne, Leute, stay healthy, stay happy. Esst gerne jetzt irgendwas, worauf ihr Bock habt.
Nein, lass es, lass. Ja, okay. Ich dachte gerade, du biegst wieder falsch ab. Einfach, worauf ihr Lust habt. Das klingt gut. Ich koche mir jetzt gleich noch ein bisschen Reis.
Und ich mache jetzt eine Tafel Schokolade auf. Jeder nach seinem Gusto. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wiederhole mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Sauerstoffmangel kickt und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.